Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Gold. Es funkelt und es glänzt und viele Anleger schwören darauf. Gold. Aber kann man 2024 noch auf den Zug aufspringen? Sollte man Goldbarren zu Hause bunkern oder in passende ETFs investieren? Das und mehr klären wir heute mit dem Goldexperten Ronald Peter Stöferle, seines Zeichens Fundmanager bei der Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaft Incrementum und Autor des In Gold We Trust Reports, von dem gerade die neueste Ausgabe erschienen ist. Bevor es losgeht, hier noch einmal der Aufruf, diesen tollen Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört, zu abonnieren. Wir freuen uns außerdem über eine gute Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Hallo Ronny, vielen Dank fürs Vorbeischauen.
Vielen Dank für die Einladung, Dankeschön.
Wir haben ja heute das Thema Gold uns ausgesucht. Da bist du ausgewiesener Experte, auf das kommen wir auch noch zu sprechen. Zunächst will ich dich einmal aber mit einem halben Zitat konfrontieren von Warren Buffett, der mal gesagt haben soll, Gold taugt nichts, weil es schafft keine Wertschöpfung, schafft keine Dividende und liegt eigentlich nur nutzlos herum. Was würdest du dem Herrn Buffett in einem Gespräch, wo du den Satz fallen lässt, entgegnen?
Ich glaube, der Vergleich zwischen Gold und Aktien, der hinkt natürlich. Gold ist kein Produktivgut, so wie das Aktien sind. Gold ist kein Anteil an einem Unternehmen, so wie das eben Aktien sind. Gold ist eine Währung, wahrscheinlich die härteste und erfolgreichste Währung, die es in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Wir haben innerhalb von vielen Jahrhunderten Trial and Error, haben wir eben quasi rausgefunden, dass nicht Salz, Kaurischnecken, Zigaretten etc. eben das optimale Geld sind, sondern eben Gold. Und was Buffett betrifft, so muss man natürlich sagen, er ist der Mann, der quasi Aktienkultur repräsentiert. Wenn man ein bisschen in die Biografie von Warren Buffett schaut, das ist ganz interessant, dass sein Vater Howard Buffett war ein glühender Verfechter des Goldstandards. Und ich möchte jetzt nicht den Hobbypsychologen spielen, aber viele sagen, er hätte ein bisschen so Daddy-Issues, ja, und wollte sich da bewusst ein bisschen abgrenzen. Aber ich glaube, also wer uns kennt, der weiß, dass wir Gold und Aktien keineswegs als Antagonisten sehen. Das ist, gehört beides in ein gutes Portfolio, so wie man wahrscheinlich in einem Fußballteam nur mit Angreifern nicht sehr erfolgreich sein wird, aber auch nur mit Verteidigern nicht. Wenn man sich eben den Dow Jones von vor 40 Jahren anschaut, im Vergleich zum Dow Jones heute, sind glaube ich nur noch 3 oder 4 Aktien die gleichen. Das heißt, der Aktienmarkt verändert sich natürlich stark, die Unternehmenswelt verändert sich stark. Beim Gold ist es eben anders, ja. Gold ist Gold, ja. Es war vor 1000 Jahren genau das Gleiche, was es heutzutage ist. Und deshalb glaube ich, wie gesagt, diese künstliche Konkurrenz, die da oft aufgebaut wird zwischen Aktien und Gold, ist meiner Meinung nach eigentlich nicht wirklich zielführend.
Kann man sich schenken. Gut, werden wir es heute nicht mehr vergleichen. Aber weil du das gesagt hast mit dem Gold und die Menschheit, das sich quasi so ein bisschen ausgesucht hat, an was kann das liegen? Weil es so schön funkelt oder so? Gibt es da irgendwelche Theorien, warum sich gerade Gold so durchgesetzt hat als Lieblingsmetall auch?
Also ich glaube, die Schönheit, ja, und dieses Funkeln ist natürlich etwas ganz Zentrales, ja. Also man schmückt sich natürlich gerne mit Gold, ja. Man schmückt sich nicht gerne mit, ich weiß nicht, mit Kupfer. Also ja. Es hat etwas Faszinierendes. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass Gold eigentlich auf jedem Kontinent, ja, in jeder Religion, in jeder Kultur etwas Besonderes ist, ja. Egal, ob man jetzt in einen hinduistischen Tempel geht, in eine Moschee, in eine Kirche, man sieht überall Gold, ja. Und das kommt nicht von ungefähr. Und ich glaube, die Funktion als gutes Geld, die kommt natürlich daher, dass es einerseits eben geschätzt wird, ja, weil es schön ist, dann aber auch daher, dass es eben nicht beliebig vermehrbar ist. Im Schnitt wächst der Goldbestand jedes Jahr um 1,6%. Das heißt, das ist die natürliche Inflationsrate des Goldes. Gold ist aber auch fungibel. Das heißt, ich kann große Einheiten relativ einfach teilen in kleinere Einheiten. Das ist beispielsweise bei Vieh, was ja natürlich auch eine gewisse Geldfunktion hatte früher. Ja, ich kann das Rind oder die Kuh kann ich natürlich nicht einfach so vierteilen. Ja.
Kommt drauf an, was ich damit machen möchte.
Ja, genau. Aber das ist sicherlich ein wesentlicher Part. Man kann Gold nicht leicht fälschen oder nicht kostengünstig fälschen. Es hat eine hohe Wertdichte. Ist auch ganz wichtig. Also man kann eigentlich mit relativ kleinem Gewicht, ja, relativ einfach große Beträge bewegen. Das ist beispielsweise bei Silber oder bei Kupfer schon wieder was ganz was anderes. Und es ist natürlich auch unzerstörbar. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Und das ist eben auch der Unterschied zu beispielsweise Zigaretten, ja, die ja oft in Gefängnissen so eine Zahlungsfunktion haben, ja, oder auch Thunfischdosen beispielsweise.
In der Studentenzeit vor allem.
Also ich glaube, all diese verschiedenen speziellen Eigenschaften, die machen eben den Unterschied aus. Und deshalb hat sich Gold eben wirklich all along durchgesetzt gegen alle anderen Güter als optimales Geld.
Ich wollte mich ja eigentlich schon vor ein paar Wochen zusammensetzen. Dann war so eine, ich würde fast sagen, Ausrede, dass du gerade an einer Geschichte arbeitest, an dem In Gold We Trust Report, den du, glaube ich, einmal im Jahr veröffentlichst. Und hast gemeint, das ist gerade eine etwas stressige Zeit, aber jetzt ist er Gott sei Dank fertig. Deshalb können wir jetzt auch kurz drüber reden. Kannst du kurz einmal erläutern, was das für ein Report ist? Ich meine, die Trends kann man jetzt nicht wahrscheinlich so einfach zusammenfassen, aber was ist vielleicht so eine Entwicklung, wo du sagst, wow, die hat mich vielleicht sogar ein bisschen überrascht, obwohl ich schon so lang dabei bin?
Also der In Gold We Trust Report ist mittlerweile die meistgelesene Studie zum Thema Gold. Ich habe damit begonnen vor 18 Jahren, als ich noch kleiner, junger Analyst bei der Erste Bank damals war, bin zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, du, ich würde mal gern zum Thema Gold so einen Spezialreport schreiben. Ich mache das auch am Wochenende. Mich interessiert das Thema. Und mein damaliger Chef hat ihm gesagt, ja, Gold ist immer gut, mach das, Ronny. Und ich wusste nicht, dass ich 18 Jahre später nach wie vor nun eben in der Selbstständigkeit weiterhin so fasziniert sein werde vom Thema Gold. Wir publizieren den Report jetzt eben seit 18 Jahren. Er kommt raus auf Deutsch, auf Englisch, auch auf Mandarin und auf Spanisch in einer Kurzversion, ist kostenfrei verfügbar und sind jedes Jahr bei der langen Version, ja, und ich weiß, dass nicht jeder 400 Seiten zum Thema Gold gerne liest, aber in der langen Version sind es so um die 400 Seiten und jedes Jahr stehe ich eigentlich vor der Herausforderung, dass ich gerne weniger geschrieben hätte, aber ich scheitere kläglich. Wir versuchen dann immer zu sagen, okay, heuer aber nur unter Anführungszeichen 300 Seiten, aber es hat natürlich damit zu tun, dass sich so wahnsinnig viel tut. Ja. Beim Gold tut sich überhaupt nichts. Gold ist Gold seit Tausenden von Jahren. Aber die Welt rundherum, die dreht sich immer schneller. Und da gibt es natürlich geopolitische Entwicklungen, die zu behandeln sind, die den Goldpreis natürlich beeinflussen. Dann gibt es natürlich makroökonomische Entwicklungen, die wir natürlich beleuchten, sprich die Zinssituation, ja, wann werden die Zinsen wieder gesenkt, wie schaut es mit der Schuldensituation aus, Inflation natürlich ein ganz ein wesentliches Thema. Wir schauen uns die Minenaktien beispielsweise an, wir schauen uns ESG an, also wie steht es um die Nachhaltigkeit des Goldsektors, ganz ein wichtiges Thema. Wir haben heuer ein sehr interessantes Kapitel über das Imageproblem von Gold.
Hat es ein Imageproblem?
In der westlichen Welt ja.
Aber bei jungen Leuten vielleicht, oder?
Bei jungen Leuten ja, in der westlichen Welt ja. Wenn man in die Emerging Markets, in die Schwellenländer blickt, ja, dann schaut es da ganz anders aus.
Ich habe gesehen, China ist auch ein großes Thema, ne?
Genau. Also um deine Frage von vorher noch zu beantworten, ich glaube, das ist wirklich eine Erkenntnis, die auch vielen Anlegern im Westen noch gar nicht so bewusst ist. Ja? Aber die Musi am Goldmarkt, die spielt nicht mehr hier bei uns in Europa oder in den Vereinigten Staaten. Die Musi spielt in den Schwellenländern. In China, in Indien, zusammen für mehr als 50% der Nachfrage verantwortlich. Im arabischen Raum, Dubai, ist für 25% des weltweiten Goldhandels verantwortlich. Und diese Länder haben einerseits natürlich eine hohe Goldaffinität, weil Inflation immer ein Thema war. Türkei beispielsweise auch ein sehr, sehr wichtiger Goldmarkt, weil es relativ wenige Alternativen gibt, ja, weil beispielsweise in Indien jetzt der Aktienmarkt nicht wahnsinnig ausgeprägt ist, ja, Fonds jetzt noch kein Riesenthema sind. Ja. Das heißt, Gold ist da die zentrale Sparform. Hat natürlich auch damit zu tun, dass es ein gewisses Misstrauen gegenüber dem Staat gibt, gegenüber der Währung.
Ich denke mal, wie bei so vielen Sachen, wäre ich nur vor 20 Jahren eingestiegen. Ne? Weil man sieht, also ich, bis auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahre, glaube ich, war es immer groß im grünen Bereich. Ich habe auch den Spruch einmal gehört, es gibt zwei gute Momente, Gold zu kaufen. Ich glaube, es war mit einem Baumpflanzen, aber ich sage es jetzt auf Gold. Der beste Moment war vor 20 Jahren und der zweitbeste ist jetzt. Gilt das tatsächlich für Gold auch oder kann man das so gar nicht sagen?
Ich wäre ein Scharlatan, wenn ich behaupten würde, dass ich den Goldpreis kurz- und mittelfristig wirklich prognostizieren kann, ja. Wir haben natürlich unsere Modelle, ganz klar, das gehört zu unserer Arbeit dazu. Wir schauen uns an, ob Gold jetzt über- oder unterbewertet ist im Vergleich zu anderen Anlageklassen, im Vergleich zu Währungen etc. Aber so eine kurzfristige Prognose ist natürlich, und das merke ich, je älter ich werde und je länger ich in dem Geschäft bin, je kurzfristiger, desto unseriöser eigentlich. Mhm. Langfristig wertet Gold versus Fiat-Währungen, die eben beliebig vermehrt werden können, auf. Das ist Fakt. Ja. Seit 1971 beispielsweise hat Gold im Schnitt 7,5% zugelegt auf US-Dollar-Basis. Auf Euro-Basis, wir feiern ja heuer das 25-jährige Bestehen des Euros, da ist der Goldpreis um, glaube ich, 780% gestiegen. Es gab nur 5 Jahre, wo Gold negativ war. Davon waren 4 davon eigentlich wirklich nur marginal negativ, minus 0,5, minus 1%. Mhm. Und ein großes Korrekturjahr, das war 2013. Also insofern ist mein Blickwinkel, und der unterscheidet sich, glaube ich, auch von vielen anderen, mein Blickwinkel ist der, dass gar nicht der Goldpreis steigt, sondern die Kaufkraft des Geldes, in unserem Falle eben der Euro, dass die fällt. Mhm. Und das sieht man nicht nur am Gold, das sieht man auch natürlich an Aktien, das sieht man am Bitcoin, das sieht man Immobilien natürlich, das war der ganz große Bullenmarkt in den letzten 10, 15 Jahren. Das sieht man an vielen Rohstoffen etc. Und deshalb ist es uns auch ganz wichtig, gar nicht zu sagen, dass der Goldpreis so stark steigt, sondern es ist eigentlich die Kaufkraft der Währung, die fällt. Das heißt, man benötigt immer mehr Einheiten Euro, um eine Einheit Gold zu kaufen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, dieser Perspektivenwechsel, aber wer uns kennt, der weiß, dass wir auch das Thema Gold immer mit ein bisschen Schmäh auch bringen wollen. Mhm. Und wahrscheinlich unser beliebtester Chart ist das Gold-Wiesen-Bier-Ratio. Mhm. Da haben wir die Preiszeitreihen für den Preis einer Maß Bier auf der Wiesen seit 1950 haben wir bekommen. Und wir haben dann gesagt, okay, der Preis für eine Maß Bier auf der Wiesen, der steigt im Schnitt, glaube ich, so mit 3,5-4%. Wie schaut das eigentlich in Gold gemessen aus? Ja? Wie viele Maß Bier kann ich mir mit einer Unze Gold kaufen? Und daran erkennt man schon, dass die Kaufkraft relativ stabil ist auf der Wiesen, während wenn man sich es anschauen würde, in D-Mark gemessen und dann in Euro, benötigt man immer mehr Einheiten Papiergeld, um eine Maß zu kaufen. Das Gleiche haben wir auch mit iPhones gemacht. Das Gleiche haben wir gemacht mit Skitickets. Das Gleiche haben wir gemacht mit Sprit. Und die Erkenntnis ist einfach, Gold konserviert langfristig die Kaufkraft.
Und angenommen, jetzt sage ich, habe ein bisschen Bares auf der Seite liegen und ich investiere jetzt quasi einen Teil davon in Gold. Gibt es beim Kauf irgendwas zu beachten? Ich war mal auf so einer Goldkaufseite, also gibt ja mehrere, glaube ich, auch offizielle in Österreich. Gibt es da was zu beachten? Ist es völlig wurscht? Gibt es da unterschiedliche Wertigkeiten?
Also einerseits muss man mal die Unterscheidung, glaube ich, treffen. Wieso möchte ich eigentlich Gold kaufen? Ja? Wir unterscheiden da zwischen Sicherheitsgold. Das ist etwas, das man idealerweise wirklich seinen Kindern vermacht, ja, das man hoffentlich nie benötigen wird. Aber das ist quasi so die Versicherung der letzten Instanz. Ja? Das muss physisch gehalten sein. Ja? Da muss man sich über Lagerung Gedanken machen etc. Man kann natürlich auch sogenanntes Performance-Gold kaufen. Man sagt, okay, ich glaube, Gold ist günstig, aber eigentlich möchte ich quasi nur einen Trade machen.
Okay.
Reden wir jetzt einmal von der physischen Anlage. Da ist es, glaube ich, essentiell, sich die Frage zu stellen, einerseits einmal, möchte ich Münzen kaufen? Da gibt es die sogenannten Bullion-Münzen, das sind Anlagemünzen, wie beispielsweise der Philharmoniker, herausgegeben von der Münze Österreich, meiner Meinung nach die schönste Anlagemünze, die es gibt. Oder eben Barren, da kann ich kleinere, 5 Gramm, 10 Gramm, 25, 50, 100, bis rauf natürlich zum großen 400-Unzen-Bahn.
Die man aus den Filmen kennt.
Kennt man aus dem James-Bond-Film, ja. Die werden dann immer so locker herumgeschubst, ja. Aber die sind dann schon wirklich verdammt schwer. Also die Unterscheidung muss man, glaube ich, einmal treffen. Ich wäre ganz, ganz vorsichtig, wenn man dann irgendwo liest, ja, Gold jetzt minus 10% oder so, das bekommt man immer wieder. Da gibt es meistens einen großen Haken. Also insofern meine Empfehlung, immer auf renommierte Produzenten schauen. Wie gesagt, wir haben die Münze Österreich hier im Lande. Filoro Edelmetall, mit denen wir zusammenarbeiten, ist mittlerweile ein großer Player. Es gibt Goldvergleichsseiten, ja, wo man sich auch anschauen kann, wo kostet die Unze wie viel. Man kann es sich nach Hause schicken lassen. Das ist, glaube ich, wie gesagt, schon etwas Besonderes in Österreich. Man kann Gold in jeder Bank kaufen. Mhm. Wenn du in London zum Beispiel in eine Bank gehst und sagst, ich möchte Gold kaufen, da wirst du ausgelacht.
Okay.
Ja. Und das zeigt eben schon auch diese Goldkultur, die wir in Österreich haben.
Ja gut, ich würde sagen, auch wenn wir ein paar Mal abgebogen sind, machen wir jetzt einmal einen Break. Und nach der Pause sehen wir uns an, welche anderen Formen es noch gibt und vielleicht auch noch, welche Vor- und Nachteile diese Geschichten bringen. Bis gleich.
Das Standardforum ist ein Ort zum Mitreden. Auch ganz anonym, wenn Sie das möchten. Freier Diskurs bedeutet auch, die Balance zwischen Meinungsfreiheit und respektvollen Umgang zu halten. Das macht dann das Moderationsteam mit Hilfe von transparenten Community-Richtlinien. Sie können Ihre Meinung zu tagesaktuellen Themen abgeben oder sich in den Community-Foren über Unterschiedlichstes austauschen, was auch immer Sie gerade beschäftigt. Egal, ob Sie aktiv posten oder Beiträge anderer bewerten, Ihre Stimme findet Anklang bei über 100.000 aktiven Userinnen und Usern. Einfach bei dst.at/forum anmelden und losreden.
Jetzt muss man ja Gold gezwungenermaßen nicht physisch kaufen, wie du auch schon vorhin erwähnt hast. Viele wollen es auch im Portfolio haben. Das heißt ja immer, gewisse Diversität im Portfolio zu haben, ist Gold so immer so ein bisschen beimischen. Was sind so da deine Erfahrungen?
Also ich glaube, was die Höhe der Goldallokation betrifft, da gibt es sehr viele wissenschaftliche Studien zu dem Thema. Es hat auch vor kurzem lustigerweise die Weltbank einen sehr interessanten Report rausgegeben, der sich eigentlich an die Notenbanken richtet und wo er sagt, bis zu 20% Gold sollten die haben, speziell die Notenbanken der Schwellenländer. Im heurigen In Gold We Trust Report haben wir uns die wichtigsten Studien angesehen. Wir haben auch selber Szenarien gerechnet und wir kommen da auf eine Allokation, die wirklich, was das sogenannte Sharpe Ratio betrifft, so eine Risikokennzahl, kommen wir auf eine empfohlene Goldallokation zwischen 14% und 18%. Das klingt jetzt vielleicht für viele viel, aber Ende der 70er Jahre, als wir natürlich zwei große Inflationswellen gesehen haben, als die Zinsen extrem stark angestiegen sind, als die Vereinigten Staaten beispielsweise Anleihen begeben mussten im Schweizer Franken oder auch in Deutschmark, weil das Vertrauen in den Dollar so gering war. Wenn man damals gesagt hätte, 14% bis 18% Gold, hätte jeder gesagt,
niedrig, ne?
Viel zu wenig. Mhm. Ja. Je größer die Anleihenkomponente ist, je größer die sogenannte Duration ist, desto höher sollte eigentlich der Goldanteil sein, speziell in einem Umfeld, wo die Inflation, die Teuerung eigentlich sehr, sehr hartnäckig ist. Und was du noch angesprochen hast, eben ETFs und auch Minenaktien beispielsweise, vielleicht auch Silber, das würden wir als sogenanntes Performance-Gold bezeichnen, weil die Volatilität, also die Schwankung, viel, viel größer ist als jetzt bei einem physischen Gold. Das ist etwas, das man wirklich timen sollte. Und speziell die Goldminenaktien sind natürlich wahrscheinlich die Champions League, ja, im Investmentbereich. Da gibt es so wahnsinnig viele Risiken, ja, das glaubt man gar nicht. Es gibt ein geologisches Risiko, es gibt ein politisches Risiko, ja. Minen werden relativ schnell verstaatlicht, es können die Steuern natürlich erhöht werden, gibt sehr, sehr viele Eingriffe. Dann gibt es natürlich ein Finanzierungsrisiko. Wenn ich jetzt eine neue Mine baue, dann kostet die schneller mal 1,5–2 Milliarden Dollar. Da macht es natürlich einen Unterschied, ob die Zinsen de facto bei 0 sind oder bei 5%. Dann habe ich natürlich ein Preisrisiko. Es macht einen Unterschied, ob der Goldpreis bei 1800 steht oder bei 2400. Dann gibt es natürlich ein Managementrisiko. Es gibt wenige Branchen, wo die Managementteams so schwach sind wie im Goldbereich. Man hat natürlich auch ein Energierisiko. 54% der Gesamtkosten hängen eigentlich sehr, sehr stark ab von der Energiepreisentwicklung. Also man erkennt daran schon, das ist wirklich, wirklich komplex. Und insofern glaube ich, ganz, ganz wichtig, man sollte sich, bevor man Gold kauft, ja, sollte man sich einfach die Frage stellen, was ist eigentlich die Motivation dahinter? Ja? Möchte ich mich wirklich absichern gegen Worst-Case-Szenarien oder möchte ich einfach Performance machen?
Dann bei Vorsorge für die Kinder und so weiter, dann wirklich vielleicht bei der Münze Österreich sagen, ich brauche so und so viel Gramm Gold und die lege ich mir dann in ein Schließfach.
Genau, also das ist sicherlich auch ein Thema, das mich beschäftigt. Das haben wir von sehr vielen großen Kunden, einfach die Nachfragen, wo kann ich Gold sicher lagern? Früher Schweiz natürlich, Österreich etc., da wurde jetzt gar nicht groß hinterfragt. Mittlerweile gibt es da schon eine gewisse Grundskepsis und man glaubt gar nicht, wie viel Gold beispielsweise in Neuseeland, in Dubai, in Australien etc. gelagert wird, weil einfach viele das Vertrauen verloren haben, ja, in die Staaten, ja, die glauben, dass finanzielle Repression ein Thema wird, ja, und deshalb glaube ich, ich war ganz naiv, als ich den ersten in Gold We Trust Report so benannt hatte und ich war mir damals nicht bewusst, wie wichtig das Thema Vertrauen ist.
Brechen wir es wieder ein bisschen runter auf den kleinen Mann von der Straße oder die kleine Frau. In einem Finanzpodcast habe ich mal gehört, da hat einer seiner Frau keine Louis Vuitton-Tasche gekauft, sondern hat gesagt, ich lege das quasi in Louis Vuitton-Aktien an und dann kannst du vielleicht irgendwann einmal viele Taschen kaufen. Da hat der Louis Vuitton-Aktienkurs zuletzt nicht hergegeben, habe ich mir auch vorher kurz angeschaut. Ist wenig romantisch, aber kann ja praktisch dann auch zu Erfolg führen. Jetzt kann man das auf Gold irgendwie umlegen, dass man der Frau oder der Freundin sagt, okay, ich kaufe ihr Goldschmuck oder lege ich ihr lieber einen Goldbarren unter den Kopfpolster? Macht das irgendeinen Unterschied oder kann man eigentlich beide Varianten als kleine Anlage sehen?
Naja, ich weiß nicht, was die Frau dazu gesagt hat. Also meine Frau, die wäre wahrscheinlich jetzt nicht ganz happy. Aber ich glaube, das Wichtige ist eben auch die Unterscheidung zwischen Schmuck und Anlagegold. Mhm. Beim Schmuck ist es natürlich so, der ist nicht standardisiert, ja, da hat man hohe Aufpreise, da gibt es dann natürlich, je nachdem, was man kauft, ja, aber je schöner und toller vom Handwerk her, ja, desto höher natürlich der Aufschlag, desto weniger Gold bekommt man. Also insofern, glaube ich, sollte man schon seine Frau vorher fragen, ja, was willst du eigentlich? Aber ich würde jetzt Gold oder sagen wir Schmuck, Goldschmuck, nicht mit einer Investition verwechseln. Man kann es dann natürlich immer einschmelzen, ja, ganz klar. Aber ich glaube, das sind schon zwei Paar Schuhe.
Okay, ja. Das ist eigentlich dann eine Investition in die Beziehung.
Genau, was auch sehr, sehr wichtig ist.
Wir haben jetzt eh schon geklärt, Gold als langfristige Anlage, beziehungsweise du hast jetzt auch schon erwähnt, es ist auch ein bisschen so vom Bargeld, ne, wenn man da vielleicht weniger Vertrauen hat. Das wäre dann so ein bisschen ein letzter Sidestep, bevor wir in die Zielgerade biegen. Du hast es auch schon erwähnt, Krypto natürlich ist für viele junge Leute natürlich ein bisschen cooler, ne? Und da hat man auch so diese riesigen Steigerungsraten gehabt, das ist wieder schon ein bisschen her. Da würde mich jetzt einfach noch deine Meinung interessieren. Kann man Krypto ein bisschen mit Gold vergleichen, weil es beides jetzt ein bisschen entkoppelt von diesem großen Finanzmarkt ist? Ist das was ganz anderes und was hältst du von Krypto oder Bitcoin allgemein?
Ich würde mal generell zwischen Bitcoin und Krypto ganz klar differenzieren. Die Kryptowährungen, da gibt es Tausende, ja, und wahrscheinlich einen Großteil davon wird es in 1, 2, 5, 10 Jahren nicht mehr geben, ja. Vielleicht die Analogie beim Gold wäre dann so wie Silber, wie Minenaktien oder wie andere Rohstoffe vielleicht, ja. Die haben auch andere Funktionen, ja. Teilweise eben geht es dann darum, jetzt rein um die Zahlungsmittelfunktion. Dann geht es natürlich um, wie soll man sagen, es sind eher so Venture Capital Investments auch oft. Während Bitcoin eigentlich wirklich die Merkmale von Gold nachahmt in der digitalen Welt. Und deshalb war für meinen Kollegen und mich, der Marc Wallig, mit dem ich eben die Incrementum gegründet habe und mit dem ich den Goldreport schreibe. Für uns war 2012, haben wir uns zum ersten Mal mit Bitcoin beschäftigt. Wir schreiben jetzt seit 7 oder 8 Jahren immer ein großes Kapitel zum Thema Bitcoin in Gold We Trust Report. Und es ist eine monetäre Innovation, ein monetäres Experiment, das mittlerweile, glaube ich, salonfähig ist. Ja, Bitcoin ist erwachsen geworden. Es ist ein sehr, sehr erfolgreich verlaufendes Experiment. Und insofern, wir haben auch zwei Fonds beispielsweise, die Gold mit Bitcoin kombinieren. Gold ist ein unglaublich emotionales Thema. Wir haben eingangs schon über Warren Buffett gesprochen, der hasst Gold. Es gibt aber auch die sogenannten Goldbugs, ja. Also die Goldkäfer, da gibt es eine Geschichte dazu, die kennen wir bei uns nicht so, im Englischen ist das ein sehr vertretender Begriff. Für die gibt es nichts anderes als Gold. Meiner Meinung nach ist Gold keine Religion, es ist nicht die Lösung all unserer Probleme, sondern es ist einfach eine harte Währung, die sich geschichtlich durchgesetzt hat, die man im derzeitigen Umfeld, das eben geprägt ist vom Vertrauensverlust, ja, von hoher Inflation, von enorm hohen Schulden, vor politischen Herausforderungen, da sollte man Gold, glaube ich, auf jeden Fall im Portfolio haben. Aber wie gesagt, es ist etwas, das die Leute nicht kalt lässt. Die wenigsten sagen, Gold ist mir wurscht. Und bei Bitcoin ist es ähnlich. Also bei Bitcoin gibt es auch die Bitcoin-Maxis, ja. Die bezeichnen dann alle anderen Kryptowährungen, Entschuldigung, als Shitcoins, ja. Die bezeichnen auch Gold als anachronistisch, ja, als das Geld der Vergangenheit, ja. Und lassen da auch relativ wenig Dialog zu, ja. Also sehr, sehr dogmatisch. Bei Bitcoin ist es halt so, es ist nach wie vor quasi im Teenageralter, aber es hat die Meilensteine zuletzt bravourös genommen, beispielsweise die ETF-Zulassung in den Vereinigten Staaten. Bitcoin ist jetzt 100%ig sicher und legal im mit Abstand größten Kapitalmarkt der Welt. Also das war wirklich etwas ganz, ganz Großes. Diese regulatorische Sicherheit, die es jetzt eben gibt. 2017 wollten wir schon den ersten Fonds auflegen. Bitcoin hat, glaube ich, all diese regulatorischen Hürden gemeistert. Es ist jetzt steuerlich vollkommen klar, wie Bitcoin zu behandeln ist. Und wenn wir jetzt aber zurückgehen vielleicht auf die Gemeinsamkeiten, dann ist das einerseits einmal das hohe sogenannte Stock-to-Flow-Ratio. Das heißt, die Inflationsrate von Bitcoin, die ist sehr gering, mittlerweile halb so gering wie beim Gold. Also circa 0,8% ist die natürliche Inflation bei Bitcoin. Und alle 4 Jahre mit dem sogenannten Halving halbiert sie sich noch einmal. Das heißt, wir wissen jetzt schon ganz genau, wie viele Bitcoin in den nächsten 10 Jahren auf den Markt kommen werden. Das sind 2,5 Halving-Zyklen. Das heißt, es werden ein bisschen mehr als 1 Million neuer Bitcoins auf den Markt kommen in den nächsten 10 Jahren. Absolute Knappheit. Beim Gold ist diese Knappheit definiert durch die Geologie. Es sind die einfach und kostengünstig abzubauenden Vorkommen, die sind weitgehend erschöpft. Man hat mittlerweile 0,8 Gramm Gold pro Tonne werden abgebaut. Das ist so der Durchschnitt, muss man sich mal vorstellen. Eine Tonne Geröll und 0,8 Gramm Gold, ja, wirklich so ein Futzerl, wird daraus extrahiert. Das ist der Branchendurchschnitt. Das heißt, auch hier hat man eine gewisse Sicherheit, dass man nicht beliebig inflationiert werden kann. 1,6%, ich habe schon gesagt, das ist so die Inflation beim Gold. Und insofern sind beide Güter, was das sogenannte Stock-to-Flow-Ratio betrifft, also implizit diese natürliche geringe Inflationsrate, was jetzt das Angebotswachstum betrifft, ja, hat man Vertrauen, hat man eine Sicherheit, dass man nicht beliebig vermehrt werden kann. Während, wenn man sich die Volatilität der Geldmengenentwicklung anschaut, ja, also theoretisch können in unserem Geldsystem, kann die Menge an Euros kann von heute auf morgen verdoppelt werden. Ja. Wir sehen da eine enorme Volatilität, was das Geldmengenwachstum betrifft. Im Schnitt eben knapp 7% Geldmengenwachstum bei der M2-Geldmenge. Und ich glaube, das ist genau das, was Satoshi Nakamoto, wer auch immer das war, der hat das 100%ig verstanden. Der hat die österreichische Schule der Nationalökonomie verstanden, die sich ja sehr, sehr stark mit den Konsequenzen von Inflation beschäftigt. Der hat Gold verstanden. Es ist kein Zufall. Also auch hier wieder diese Symbolik, das Logo von Bitcoin eine Goldmünze ist, dass man von Bitcoin Mining spricht, ja, also dass Bitcoin geschürft werden, das ist kein Zufall. Und deshalb, meiner Meinung nach, sollte beides in einem Portfolio vertreten sein. Die Volatilität von Bitcoin ist natürlich eine ganz eine andere als die von Gold, die ist circa 3-mal so hoch. Aber wie gesagt, im Zuge der letzten paar Jahre hat sich Bitcoin eigentlich wirklich fantastisch entwickelt. Und mit all den Herausforderungen, vor denen wir stehen, wie gesagt, eben Überschuldungsthematik, dann natürlich auch demografische Probleme. Wir sehen geopolitische Spannungen, die leider deutlich mehr werden als weniger. Wir sehen auch eine gewisse fiskalische Dominanz, sprich, dass eigentlich jede Konjunkturdelle gleich mit expansiver Fiskalpolitik bekämpft wird. In diesem Umfeld glaube ich schon, dass sowohl Gold als auch Bitcoin reüssieren sollten.
Ich glaube einfach, dass das auch ein sehr gutes Abschlusswort war, muss ich sagen. Ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass du da so ausholst und so viele Parallelen findest, aber ich finde das sehr beeindruckend. Vielleicht ganz zum Abschluss noch Thema Gold. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, jeden Aspekt zumindest einmal angeschnitten. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass wenn ich jetzt ein Portfolio habe und da vielleicht noch kein Gold drin habe, dass ich jetzt gefühlsmäßig einen Teil von meinem Geld nehmen würde und zu einer Bank zum Beispiel oder meiner Hausbank gehen würde und sage, okay, ich will das und das in Goldbarren haben. Würdest du mich da eher bestärken oder?
Ja, also ich glaube, in jedes gute Portfolio gehört Gold, ja. ganz klar. Wie ich gesagt habe, ich kann da jetzt nicht kurzfristig die Schwankungen prognostizieren, aber ich glaube, Sinn macht es, und das, den Begriff verwendet man oft im Bitcoin-Bereich, ja, weil da die Schwankung natürlich noch viel höher ist. Da spricht man von einem sogenannten Dollar-Cost-Averaging, also DCA, wonach man eben sukzessive einfach zukauft, ja, und das macht auch bei Gold Sinn. Man wird nie den besten Zeitpunkt erwischen, aber auch nie den schlechtesten. Also so ein bisschen so Gold sparen macht meiner Meinung nach Sinn. Also ich glaube, ganz wichtig nochmal zu betonen ist, Gold ist jetzt nichts, das einen von heute auf morgen reich macht. Man kann über, sage ich mal, holprige Phasen, kann man, glaube ich, die Kaufkraft konservieren und sogar erhöhen. Hat man geschichtlich praktisch immer gesehen. Aber eben auch, es ist jetzt nichts, das man komplett dogmatisch behandeln sollte. Es ist nichts, das irgendwie der Antagonist ist von anderen Anlageklassen. Also wie gesagt, unsere Analysen sagen, so 14-18% circa Goldallokation im Portfolio machen Sinn. Viel mehr bringt einem dann von der Diversifikation her auch nicht mehr. Deutlich weniger sollten es auch nicht sein. Das ist so eine Kenngröße. Aber ich glaube, das Spannende ist einfach, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr wächst die Faszination. Ja. Und egal, wo ich hinreise, sei es beruflicher Natur oder mit der Familie, überall nimmt man so kleine Gold-Stories irgendwie mit. Ja. Und das macht schon auch irgendwie die Faszination an meinem Beruf aus.
Und jetzt zum Einlesen kann man sich ja zum Beispiel einmal den Report hernehmen. Als Fazit würde ich sagen, einfach Gold lohnt sich fast immer. In meinem Fall wäre es wahrscheinlich dann in physischer Form. Und so wie du gesagt hast, die Antwort auf alles ist es nicht, aber da wissen wir ja, die ist 42. Ronny, vielen Dank fürs Vorbeikommen und deine auch sehr gern ausschweifenden Antworten. Vielen Dank für deine Begeisterung und fürs Kommen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung und ja, alles Gute.
Bleibt mir eigentlich nur noch, euch zu sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren könnte, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth und Clarissa Donati. Ich bin Alexander Amon, ciao und bis bald.
Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher? Um diese und viele weitere Themen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
Ich bin Alicia Prager.
Und ich bin Julia Beirer.
Wir sprechen über Lösungen für das Leben und die Welt von morgen.
Jeden Freitag gibt es eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.